Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt. Er steht in Römer 8, die Verse 16 bis 23 und 28. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen worden.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Aaron Köhler. Ich bin Pastor auch bei Mittendrin, aber wie Tim schon gesagt hat, nicht bei Mittendrin Potsdam, sondern bei Mittendrin Cottbus. Ist fast so ähnlich, vielleicht noch ein bisschen cooler. Ja, aber das musste ich jetzt einfach bringen. Okay, starten wir mal. Ich bin verheiratet, wir haben zwei kleine Söhne zu Hause und damit wird unser Leben nicht so langweilig, sondern es ist immer wieder was los und ich möchte euch gerne in eine Begebenheit mit hineinnehmen. Das war im Juli letzten Jahres, wir waren gerade in der Vorbereitung für unseren Urlaub. War alles schon ein bisschen hektisch, Sachen schnell irgendwie einpacken und wir wollten die Kinder abends zeitig ins Bett legen und dann nachts irgendwann starten. Und meine Frau hat dann schon mal den Grießbrei zurechtgemacht abends für den kleinen Mann, dass er dann tief und fest schlummert und stellt den heißen Grießbrei eben dann auf den Tisch. Und dann hat sie auch den kleinen Mann, den Joshua, schon mal hingesetzt und war nicht weiter schlimm. Aber dann waren wir kurz im Moment nicht ganz aufmerksam und er nimmt seine Finger und genau, greift voll in diesen heißen Grießbrei rein. Und das war so eine Situation, wie man vielleicht im Fernsehen kennt. In dem Moment irgendwie alles guckt sich irgendwie an und steht still. Und dann einen Moment später geht das Gebrüll los, wie als ob es kein Morgen mehr gibt. Und der kleine Mann, der war so fix und fertig, der war überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Es war eigentlich nur eine ganz kleine Blase am Finger, die man sehen konnte, aber auch unterm Wasser anhalten und so, hat nichts gebracht. Wir haben ihn dann irgendwann ins Bett gelegt und haben ihm noch ein Zäpfchen gegeben und dann völlig erschöpft ist er irgendwann eingeschlafen. Und das Lustige war, am nächsten Tag war absolut nichts. Ja, also alle Sachen, die irgendwie am Tag vorher waren, wie ausgeblasen, war überhaupt nicht mehr wichtig. Aber unser Sohn hat in dem Moment, und das war wahrscheinlich so das Tragische, zum ersten Mal so richtig erlebt, was es heißt zu leiden. Und seine Eltern natürlich mit. Warum erzähle ich das? Unser Sohn hat da etwas durchgemacht, wo ich sagen würde, das wird uns oder ist uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch schon passiert. Jeder von uns muss leiden. Manche haben schon viel durchgemacht und gelitten, aber eins ist sicher, jeder wird irgendwann mit Dingen konfrontiert werden, wo man sich fragt, so wie, ja, wie gehe ich jetzt damit um und wo es einen zutiefst trifft. Und ich hatte in der Vorbereitung gerade angefangen, auf diese Predigt hatte ich die Nachricht bekommen von guten Bekannten und dann war die Diagnose Krebs und auf einmal wird dann so dieses Thema, so wo ist Gott in all dem Leid, plötzlich so existenziell und so greifbar. Wo ist dann Gott in all dem? Und wie können wir trotz allem irgendwie das Leben gut gestalten? Und ich möchte mit euch diesen Bibeltext noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil ich glaube, dass wir dort einige spannende Perspektiven auch aus Gottes Sicht entdecken können, die uns helfen auf diese Frage, wo ist Gott in all dem Leid und wie können wir damit umgehen? Und ich möchte mit euch über drei Punkte nachdenken. Das erste ist eine besondere Sicht auf Leid. Das zweite, die einzigartigen Ressourcen im Leid. Und das dritte, Gott finden mitten im Leid. Also eine besondere Sichtweise auf Leid, Ressourcen im Leid und Gott finden mitten im Leid. Und wir steigen ein mit dem ersten, eine besondere Sichtweise auf Leid. Das Thema lautet ja, wo ist Gott in all dem Leid? Und wenn du dir diese Frage auch schon mal gestellt hast, finde ich interessant, dann heißt es eigentlich, dass du schon einen Gedanken mitgedacht hast. Da steckt schon eine Analyse drin, nämlich, dass du sagst, oder auch ich, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas faul, es sollte nicht so sein. Und das Interessante ist, genau das entdecken wir auch in diesem Bibeltext. Wenn du da nochmal reinschaust, oder wir, sehen wir zum Beispiel in Vers 20, dort steht, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Oder Vers 22, die gesamte Schöpfung seufzt, jetzt noch unter ihrem Zustand, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt, ja, sie leidet. Und Paulus würde sagen, diese Welt seufzt. Hier stimmt was nicht. Also jeder Tod, jedes Leid ist nicht einfach normal, sondern hier stimmt was nicht, hier ist was nicht richtig. Und wir spüren etwas in uns, was in uns aufschreit und sagt, ja, hier stimmt was nicht. Und Paulus würde sagen, ihr habt recht. Hinter diesem Protest steht unsere Intuition, dass wir eigentlich für eine andere Welt gemacht sind. Mein älterer Sohn Lasse und ich, wir waren ein bisschen draußen spazieren und da haben wir unterwegs uns über tote Tiere unterhalten, weil wir, als wir rausgekommen sind, war da eine Meise, die gegen ein Fenster geflogen ist und tot war. Und da war nichts mehr zu machen. Und er fragt so, ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist, kann der Tierarzt eigentlich den Löwen wieder lebendig machen? Weil wir vorher mal im Tierpark waren, kann der den Löwen wieder lebendig machen? Und dann habe ich gesagt, also wenn der Löwe krank ist, dann kann der Tierarzt ihn vielleicht wieder gesund machen, aber wenn er tot ist, dann kann man normalerweise nichts mehr machen. Und er sagt mein Sohn so, ach Mann, oh Papa, das ist blöd. Und ich würde sagen, ja, er hat recht, das ist blöd, da stimmt was nicht. Und wenn du dir diese Frage stellst, wo ist Gott in all diesem Leid, dann spürst du eigentlich instinktiv auch, das sollte nicht so sein. Warum könnte das so sein? Warum spüren wir das instinktiv? Und ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal bei dem Schreiber Paulus hier nochmal nachzuspüren, weil er gibt uns einen kleinen Hinweis darauf, wo man mal drüber nachdenken kann. Er verwendet hier dieses Wort Schöpfung und für die Zuhörer damals, als sie dieses Wort gehört haben, Schöpfung, ploppte sofort einige Ideen auf, die sie damit in Verbindung gebracht haben. Dass nämlich diese Welt nicht einfach nur so da ist, sondern dass sie entstanden ist. Diese Welt war nicht immer so, sondern da ist eine Welt, die richtig gut war. Und Gott hat die sich ausgedacht, ohne Seufzen, ohne Sterben, ohne Tod, ohne Leid. Aber in diesem Wort steckt auch etwas drin, dass diese Welt, so wie sie ist, auch aus den Fugen geraten ist. Wir als Menschen haben uns weggedreht von Gott und da ist ein Bruch entstanden. Und deswegen ist es nicht mehr so wie am Anfang. Aber in diesem Wort steckt auch eine Hoffnung drin, dass es noch mehr gibt und dass Gott wieder diese Schöpfung diese Welt zurechtrücken wird. Dass es eine neue Schöpfung gibt, ein Leben ohne Schmerz und Leid. Und diese besondere Sicht auf die Welt und auch auf Leid hat Christen damals und auch heute Kraft und Ressourcen gegeben, um durch dieses Leid, was man persönlich erlebt hat, durchzugehen. So, warum ist das so? Und ich würde mal so einen ganz kurzen Rundumschlag oder Querschlag machen. Wie sind eigentlich verschiedene Kulturen mit dem Thema Leid umgegangen? Da gibt es einmal so diesen ganzen Bereich, den wir aus dem Buddhismus und aus östlichen Religionen her kennen, wo eigentlich gesagt wird, Leid ist eigentlich eine Illusion. Ja? Wir sind alles eins und wenn jemand stirbt, dann fließt er sozusagen nur zurück und wird wieder Teil des gesamten Universums. Es gibt eigentlich kein Leid, sondern Leid ist eigentlich eine Illusion. Dann gibt es die Idee aus der Karma-Religion. Karma, das finde ich ziemlich interessant. Also es gibt sozusagen einen Kreislauf aus vielen Leben, wo man wiedergeboren wird. Und wenn du jetzt leidest, dann hat es damit zu tun, weil du im Leben vorher vielleicht irgendwie Mist gebaut hast. Und deswegen kann jetzt keiner mehr sagen, oh, ich verdiene dieses Leid nicht, was mir hier gerade passiert. Das ist ungerecht, was ich bekomme. Und Karma würde sagen, nee, das liegt an deinem früheren Leben. Du bezahlst für das, was du früher gemacht hast. Und dann gibt es auch eine Richtung, die Philosophen oder die Stoiker, die sagen so oder die gesagt haben, so, wenn wir leiden, ja, dann seufze nicht, dann schrei nicht, dann kontrollier dich selbst, hab dich selber im Griff, lass es nicht an dich rankommen. Nur wenn du stark genug nachdenkst und deinen Verstand gebrauchst, dann wirst du sehen, das Leben ist halt so. Und dann wirst du dich Stück für Stück daran anpassen. Und die große Tugend dahinter ist, sich selber zu kontrollieren. Und vielleicht klingt das so ein bisschen hochtrabend mit diesen ganzen Ideen zum Thema Umgang mit Leid. Aber auch wenn du vielleicht daran gar nicht glaubst, sind es auch noch Punkte, wo ich sagen würde, die tauchen an verschiedenen Stellen auch in unserer heutigen Zeit immer wieder auf, sozusagen, Leid ist doch einfach nur eine Illusion. Ja? Einfach wegschlucken oder das Leid, da bist du selber dran schuld. Ja? Also so wie du lebst, wundert mich nichts. Oder auch so dieses, ja, wir lassen Leid gar nicht erst an uns ran. Ja, wir schieben das einfach zur Seite und schwamm drüber. Und wenn man lang genug nicht drüber nachdenkt, dann wird schon alles gut stark sein. Und dann kommt das Christentum daher und stellt sich eigentlich all diesen Positionen gegenüber. Und zu den Buddhisten sagt es, Leid ist wirklich real. Es ist keine Illusion. Und es ist unmenschlich zu sagen, Leid gibt es nicht. Und zu den Karma-Religionen sagt es, Leid ist nicht ungerecht, sondern es gibt Dinge, die sind schrecklich und da ist Leid tragisch und oft ist auch Leid einfach ungerecht. Und gegenüber den Philosophen, die sagen, du musst einfach stark sein, lass es nicht so da dran, würde der christliche Glaube sagen, lass es an dich ran, lass es zu, was hier gerade geschieht. Es ist unmenschlich, nicht zu trauern und nicht zu klagen. Und die Christen kamen mit dieser besonderen Sichtweise und wie man mit Leid umgeht. Und das hat ganz viel verändert. Leid ist real, diese Schöpfung seufzt und es sollte nicht so sein. Und diese Welt ist aus den Fugen geraten. Und es ist wichtig auch, dass du trauerst und klagst darüber und Dinge nicht einfach nur wegschluckst. Und das hat die Leute damals wirklich umgehauen. Und sie haben gesagt, das möchte ich gerne mehr entdecken. Ich möchte gerne die Ressourcen von diesem Glauben anzapfen, weil das vielleicht auch etwas ist, was mir total hilft für mein Leben. Und deswegen wollen wir damit weitermachen mit dem zweiten Punkt, einzigartige Ressourcen, die wir im Leid erleben können, die im christlichen Glauben drinstecken. Und dazu lasst uns nochmal in diesen Bibeltext reinschauen. In Vers 16 heißt es, ja, Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das klingt ein bisschen kompliziert, dieser Satz. Aber was hier gesagt wird, ist, wenn du Christ wirst, dann wirst du Gottes Kind. Du wirst Teil von Gottes Familie. Und Gott wird dann zu deinem Vater. Also eine persönliche Beziehung, die zwischen Gott und Mensch entsteht. Warum ist das eine Ressource im Leid? Gott als Vater erleben. Was zeichnet denn einen guten Vater oder ich würde auch sagen eine gute Mutter aus? Ich glaube, gute Eltern zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Kinder bedingungslos lieben. Ja, selbst wenn irgendein Mist passiert ist, das wird nicht grundlegend beeinflussen, was die Eltern gegenüber ihren Kindern empfinden und fühlen. Wir sind als Kinder von unseren Eltern oft, wenn wir gute Eltern haben, bedingungslos geliebt. Und jetzt übertrag das mal. Was wäre, wenn Gott wirklich mein Vater ist und wenn ich das tief in mir drin glauben würde, dass das so wäre? Mal angenommen, diesen Gedanken. Ja, ein guter Vater, der hört sein Kind, wenn es schreit, und der Vater oder die Mutter, die rennen los, weil sie sie lieben. Und wenn wir leiden und wir wissen, Gott ist unser Vater, ich glaube, das kann sehr viel verändern von der Perspektive, wie wir Dinge sehen. Ja, wie ist das mit Vätern oder Eltern, mit ihren Kindern? Ich erlebe das ja manchmal. Es gibt viele Sachen, die mein ältester Sohn ist jetzt knapp 4, wo er sagen würde, die verstehe ich nicht und manches liegt an mir, weil ich Dinge so komisch erkläre oder komisch rede. Aber es gibt auch viele Dinge, die mein Sohn nicht nachvollziehen kann. So, warum sagt er das jetzt? Warum sagt mein Vater, ich darf nicht einfach über die Straße rennen? Ja, warum? Ja, weil ein Auto kommen könnte und das Kind umfahren könnte. Aber das Kind sieht es in dem Moment nicht. Und es nimmt nicht immer wahr, warum Eltern vielleicht bestimmte Entscheidungen treffen, die sie treffen. Aber das Kind spürt trotzdem, hoffentlich, dass seine Eltern ihn lieben. Ja, sie lieben mich und ich kann ihnen vertrauen und deswegen halte ich das aus, wenn ich jetzt nicht einfach über die Straße rennen kann. Ja, und jetzt ist das Verhältnis, sagen wir mal, zwischen meinem Sohn und mir so. Und übertragen wir das mal in Bezug auf Gott. Ich würde sagen, der Abstand zwischen Mensch und Gott ist wahrscheinlich noch einen kleinen Tick größer. Ja, also wenn Gott Gott ist, dann sollte ich eigentlich davon ausgehen, dass es Dinge gibt, die ich nicht unbedingt verstehe. Aber wenn er wirklich mein Vater ist, dann gilt, dass er mich liebt, egal was passiert. Er liebt mich und er würde alles für mich tun. Und er will mein Bestes. Und dann können wir gerade in den Situationen, wo wir Dinge durchleben, wo wir sagen, so, was soll das? Können wir zu Gott gehen und sagen, ich verstehe das gerade nicht, was hier passiert. Aber wenn du wirklich mein Vater bist, dann will ich dir vertrauen. Dann will ich das entdecken, was das bedeutet, dass du, auch wenn du vielleicht Dinge anders tust, als ich sie vielleicht tun würde, ist trotzdem gut mit mir meinst. Und ich glaube, das ist eine Ressource, eine, die wir erleben können, die uns der christliche Glaube im Leid anbietet. Gott als Vater zu erleben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Gottes Möglichkeiten zu sehen. Was meine ich damit? Schau mal in diesen Vers 28, das ist der letzte Vers, der da mit in dem Text dabei ist. Das ist so der Lieblingsvers von vielen Christen, wenn es um das Thema Leid geht. Und dort heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich würde gerne zu diesem Vers ein paar Gedanken sagen, zu Gottes Möglichkeiten. Und ich würde auch ein paar Sachen gerne aufbrechen, die, glaube ich, auch manchmal komisch über diesen Vers gedacht werden. Zum einen würde ich sagen, hier steckt drin, alle Dinge können uns passieren. Alle Dinge können uns passieren. Vielleicht überrascht dich das, aber auch Christen können alle Dinge widerfahren. Selbst Jesus sind die schlimmsten Dinge widerfahren. Ein zweites, was hier drin steckt, Dinge allein werden nicht einfach so zum Guten. Ja, wir denken oft, das Normale ist, dass es mir gut geht, ja, dass das Leben funktioniert. Und dieser Text zeigt uns, Gott macht Dinge zum Guten. Ja, das Normale ist, dass Sachen zusammenfallen. Ja, der, ich glaube, zweite Hauptsatz der Thermodynamik, alles zerfällt, alles strebt dem Chaos entgegen. Ja, also da müssen wir uns nur umschauen. Ja, schaut euch meinen Bauch an. Ja, wenn ich nichts tue, da bin ich dem Zerfall ausgeliefert. Oder warum machen einige von uns Make-up drauf? Ja, weil man kaschieren will, dass man zerfällt. Okay, war ein bisschen überzogen, aber als Baby macht man sich solche Sorgen nicht. Okay, aber gehen wir mal 20 Jahre weiter, wir werden sehen, wir werden wahrscheinlich tendenziell eher zerfallen. Zerfall ist das Normale und das Gute, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott, nicht das Normale. Also wenn heute dieser Tag gut ist, dann ist es ein Geschenk, Gott macht es, das sagt dieser Text. Noch was steckt hier drin. Da steht nicht in diesem Vers, dass Gott aus schlechten Dingen gute Dinge macht. Also, dass er so Dinge verwandelt. Da steht nicht, dass Gott das einfach irgendwie umwandelt, sondern Tod und Krankheit sind tatsächlich etwas Schlechtes. Und wir sehen das in einer Geschichte im Leben von Jesus, als er erfährt, dass ein guter Freund von ihm stirbt. Und Jesus kommt zu dem Grab und er weiß eigentlich, dass er in ein paar Minuten, so geht es in der Geschichte, diesen Freund von den Toten wieder auferwecken wird. Und eigentlich könnte man ja denken, okay, jetzt macht er innerlich schon so eine kleine Feier. Jetzt gibt es ein Fest. Aber was macht Jesus? Er geht zu dem Grab und er ist zornig ohne Ende. Und er weint. Und er schreit, weil Tod etwas Schlechtes ist, weil Leid nicht etwas Normales ist. Da steckt ein Realismus drin. Jesus hasst Leid. Jesus hasst Krankheit und Tod. Und deshalb, nicht alle Dinge, die mir passieren, die sind gut. Und ich muss sie auch nicht gut reden. Und ich kann sagen, und ich kann das auch Gott sagen, Sachen, die passieren, eine Krebsdiagnose, ein wertvoller Mensch, den ich verliere, ist schlimm und das darf ich Gott sagen und ich muss es nicht immer verstehen. Und wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die auch leiden, dann vielleicht auch nochmal ein Tipp, vielleicht auch in besonderer Weise an Christen, die schnell dabei sind zu sagen so, hey, aber entdeck doch mal, vielleicht ist das Leid ja für irgendwas da, was du gerade durchmachst. Ja, dann hast du vielleicht wieder mehr Zeit für die Familie oder was auch immer. Und es mag vielleicht sein, dass da gute Punkte drinstecken, die man daraus ziehen kann. Aber meistens passt das überhaupt nicht gut in einer Situation, wo ein Mensch durch tiefes Leid durchgeht. Da ist es eher unsere Aufgabe, einfach da zu sein und zuzuhören und manchmal weniger Worte zu sagen als zu viele. Und gleichzeitig steckt aber in diesem Vers etwas drin, ein Versprechen, dass Gott all diese Dinge, die passieren, anscheinend nimmt. Und hier steht, ursprünglich steht hier dieses Wort, dass etwas zusammengewirkt oder zusammengewebt wird, dass etwas ineinander greift, wo wir uns fragen, so wie funktioniert das? Und Gott aber sagt, genau das schaffe ich. Aus all diesen Dingen, wo wir sagen, warum musste das passieren, webt er Dinge zusammen zu unserem Besten. Gott macht aus Schlechtem etwas Gutes. Er hat die Kontrolle. Und die Frage ist, glaubst du, dass Gott so weise ist? Und ich glaube, wenn wir das tief einsaugen, ich glaube, dann können wir ruhig schlafen. Weil dann wissen wir, egal welche Dinge passieren, Gott hat es im Griff. Und ich glaube, wir haben so viel Angst, weil wir uns von unserer eigenen Agenda die ganze Zeit bestimmen lassen und an manchen Stellen auch bestimmen lassen müssen. Solange Gott Dinge okay macht, dann sind wir beruhigt. Aber wehe dem, Sachen laufen aus dem Ruder. dann bricht unsere Welt zusammen. Aber Gottes Möglichkeiten sind viel größer. Und da steckt so eine Ressource drin, die Gott uns anbietet. Ein dritter Punkt, kurz was wir hier entdecken können, das ist den Blick nach vorne richten. In Vers 18 heißt es, oder steht da, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Paulus verwendet hier das Wort, dass etwas nicht ins Gewicht fallen wird. Also ich glaube, das, was Paulus macht, ist eigentlich eine Rechenaufgabe aufstellen. Ja, er sagt so, ich denke über das nach, was irgendwann kommt, eine zukünftige Hoffnung, ein gutes Leben, eine Herrlichkeit, so sagt es hier der Text, die nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber dem, was wir jetzt im Hier und Jetzt erleben. Und er sagt, dieses Leben ist nicht alles. Das Beste kommt erst noch. Ja, Gott wendet schlechte Dinge zum Guten. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist ein liebender Vater und will mit uns sein und er will das Beste für uns. Aber Christen glauben, dass es zusätzlich dazu noch eine Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus. Und wenn du mehr ein bisschen darüber noch erfahren willst und letzte Woche nicht eingeschalten hast, lohnt es sich da nochmal bei der Predigt von Angelina auch nochmal reinzuhören. Und ich weiß, vielleicht hörst du das und sagst, ja, das ist alles irgendwie so Vertröstung. Und natürlich kannst du sagen, so mein Sinn, mein Leben, mein Lebensglück ist alles im Hier und Jetzt verankert. Ich brauche das nicht. Aber gleichzeitig sagst du damit, lass uns nicht darüber nachdenken, dass uns alles, was uns jemals irgendetwas bedeutet hat, nicht übrig bleiben wird. Weil ich glaube, damit packen wir sehr viel in dieses Leben im Hier und Jetzt hinein. Und ich glaube, dass wir es an manchen Stellen kaum handeln können, wenn Dinge uns dann tatsächlich wegbrechen. Ich glaube, dass wir nicht dafür gemacht sind. Und jede andere Religion sagt, ja, es gibt ein Leben nach diesem Leben, ein Leben nach dem Tod. Und Paulus sagt, Christen können ruhig werden, wenn man darüber nachdenkt, was kommt. Wenn Leid kommt, dann denk an diese zukünftige Freude, die du schmecken kannst und die du haben wirst. Und ich glaube, das macht es erträglicher, mit Leid umzugehen. Das ist die dritte Ressource, den Blick nach vorne richten. Gott als Vater erleben, Gottes Möglichkeiten sehen und den Blick nach vorne richten. Und wisst ihr, für mich sind das keine theoretischen Gedanken, sondern das waren für mich drei Ressourcen, als ich vor knapp 4 Jahren erlebt habe, wie mein Bruder im Alter von 32 Jahren tödlich verunglückt ist. Und natürlich diese Fragen hochploppen, so, Gott, wieso machst du das? Wieso lässt du es zu, dass ein Vater von 3 Kindern, 3 kleinen Kindern, aus dem Leben gerissen wird? Und dann darin zu entdecken, wenn Gott mein Vater ist, dann verstehe ich das nicht. Aber ich muss es auch nicht verstehen. Aber ich weiß, er meint es immer noch gut mit mir. Und dann zu sehen, wie er wirklich Möglichkeiten eröffnet, wo ich mich gefragt habe, so wie kann das gehen? Und meine Schwägerin dann davon erzählt, dass sie ein gutes Leben haben und dass es den Kindern wirklich gut geht. Und ich darüber staune und denke so, wie funktioniert das? Aber Gott es anscheinend tatsächlich hinbekommt. Und wisst ihr, ich freue mich auf diesen Tag, wenn ich eines Tages meinen Bruder wiedersehen darf. Weil ich weiß, dass dieses Leben nicht alles ist und dass es ein Wiedersehen gibt. Und ich freue mich darauf, auf diesen Tag, wo wir uns wieder in den Arm nehmen können. Und eine Frage, die ich zum Schluss mit euch drüber nachdenken möchte, ist, was ja immer noch bleibt, ist, wo ist dann Gott in all dem? Und ich glaube, wir bekommen einige Perspektiven, die uns helfen. Und trotzdem bleibt diese Frage, wo ist Gott? Und das ist mein letzter Punkt, Gott finden im Leid. Und dazu möchte ich zum Schluss mit euch nochmal diesen Vers 17 anschauen. Und dort steht, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Da steckt viel drin. Ich möchte nur einen Gedanken davon rausgreifen. Christen glauben, es gibt eine Einheit zwischen dem Leiden von Jesus Christus und unserem Leiden. Jesus kommt in unser Leid hinein. Und das ist die einmalige Geschichte dieser Welt. Ein Gott, der nicht irgendwo auf einer Wolke sitzt und zuschaut, wie es uns geht und wie wir krepieren und wie wir leiden. Nein, so ein Gott ist es nicht, sondern da ist ein Gott, der selbst Mensch wird, Jesus Christus. Und der deswegen genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn wir Ungerechtigkeit erfahren. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn wir einen wichtigen Menschen verlieren. Der weiß, was Schmerzen sind. Der weiß, was es heißt, zu leiden. Der weiß, was es heißt, einsam und verlassen zu sein. Gott selbst kommt in dieses Seufzen dieser Welt hinein und durchlebt es alles selbst. Wie hilft mir das jetzt im Umgang mit Leid? Ich weiß nicht, was dir gerade widerfährt. Ich weiß nicht, warum du leidest. Ich weiß nicht den Grund dafür. Aber ich weiß, was der Grund auf jeden Fall nicht ist. Es kann nicht sein, dass Gott dich nicht liebt. Sonst hätte er sich nicht in diese Welt hineingestürzt. Dann hätte er sich nicht das alles auf sich genommen, um sich mit uns so zu identifizieren und mit uns zu leiden. Er liebt uns wirklich. Er ist mit uns. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Anne Voskamp. Und sie erzählt in ihrem Buch 1000 Geschenke die Geschichte, dass sie versucht hat, irgendwie den sinnlosen Tod ihrer Schwester zu verstehen, die mit 2 Jahren von einem Lastwagen überrollt wurde. Und sie stellt auch die Frage, ja, wo war Gott? Und meint er es wirklich gut mit mir? Und ist er wirklich ein Gott der Liebe? Und sie schreibt, und das könnt ihr auch gerne im Programmheft mitlesen, sie schreibt, Gott gab uns Jesus. Wenn Gott uns seinen eigenen Sohn nicht vorenthalten hat, wird er uns dann irgendetwas vorenthalten, das wir brauchen? Wenn Vertrauen verdient werden will, hat Gott dann nicht unser Vertrauen ohne Wenn und Aber verdient, mit seinen offenen Wunden, mit den Dornen, die sich in seinen Kopf gruben und mit deinem Namen auf seinen aufgesprungenen Lippen? Wird er uns dann nicht voller Güte all das schenken, was in seinen Augen richtig und das Beste für uns ist? Er hat uns ja schon das Geschenk gegeben, das alles Verstehen übersteigt. Nämlich sich selbst. Wisst ihr, wir alle leiden und wir müssen durch Leiden durchgehen und wir müssen das nicht einfach wegwischen oder gutreden. Aber wir können Gott als Vater entdecken, der es wirklich gut mit uns meint. Und wir können entdecken, dass er Möglichkeiten hat, dadurch Dinge zu schaffen, wo wir nie gedacht hätten, dass sowas möglich wäre. Und er gibt uns eine Perspektive über dieses Leben hinaus. Und warum können wir das bekommen? Weil Gott sich selbst aufgemacht hat zu uns. Er kommt uns so nah. Wenn Vertrauen verdient werden will, dann hat Gott unser Vertrauen verdient, weil er sich selbst mitten in dieses Leid hineingestürzt hat. Ich möchte beten. Lieber Gott, danke, dass wir dich haben. Dich als einen Gott, der uns so nahe kommen möchte. Dich als einen Gott, der sich nicht zu schade war, in diese Welt hineinzukommen und mit uns zu leiden. Und ein Gott, der uns zeigt, ich liebe euch und ich bin mit euch und ich trage euch. Und ich möchte bei euch sein, auch in allen Herausforderungen. Und ich bete darum, dass wir das entdecken, wie einzigartig du bist. Und dass wir neu darüber staunen und dass wir dadurch auch Perspektive bekommen in all unseren Fragen, in all unserem Leiden. Du bist so gut. Danke dafür. Amen.